Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trends. Heute diskutieren Thomas Koch, der bekannte Medienberater, und Marc Heimeyer, Group Leader Strategic Journey Planning und Media bei Vodafone, und Daniel Einhäuser, der Geschäftsführer von Gehring Bunte, darüber, welchen Beitrag Marketing und Media zum Thema Nachhaltigkeit leisten müssen. Viel Spaß beim Zuhören.
Wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren, beim Roundtable Nachhaltigkeit in Marketing und Media. Ich habe in die Einladung Folgendes geschrieben. Nachhaltigkeit ist das große Thema unserer Zeit, gar keine Frage. Das Ziel, schlicht und ergreifend Rettung der Welt. Auch für Marketing, Kommunikation und Media. Denn wenn es keine bewohnbare Erde mehr gibt, dann fehlt es ja auch an konsumwilligen Käufern und Marketings Reason for Being. Wenn man Konsumenten befragt, dann kaufen sie ja ohnehin nur noch nachhaltige Marken und ignorieren besonders die, die Greenwashing betreiben. Wie viel davon ist überhaupt wahr? Wie stellt sich das Marketing heute auf? Ist Marketing wirklich nachhaltigkeitsgetrieben oder sogar ein Initiator zur Rettung der Welt? Ein großes Thema, zu dem ich eingeladen habe, Daniel Einhäuser, Geschäftsführer bei Gehring Bunte, Getränkeindustrie. Sicher besser bekannt, wenn man die Marke weiß, das ist Christinenbrunnen. Daniel war zuvor Geschäftsführer der Königbrauerei. Und Marc Heimeyer. Und jetzt muss ich mich zusammenreißen, weil ich finde diesen Titel, Marc, den finde ich so großartig. Strategic Journey Planning und Media bei Vodafone. Bitte, bevor wir anfangen, sag uns, wie kommt man an einen solch großartigen Titel? Als CEO
das
kann
ja. Das frage ich mich auch jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme. Nee, Spaß beiseite. In der früheren Welt hätte man wahrscheinlich gesagt, dass ich Mediastrategie konzipiere und dann für die Umsetzung verantwortlich bin. In der heutigen Zeit verstehen wir bei Vodafone das Thema Media deutlich größer als im Zweifel noch in der Vergangenheit, nehmen viel, viel mehr Touchpoints in den Blick, so dass man eher von einer Journey, die der Kunde mit uns hat, sprechen sollte, als von einer klassischen Mediastrategie.
Dann war das doch richtig, dich einzuladen, weil wir gehen ja auf eine Journey. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja wohl die größte Journey, die es gibt. Und ich stimme uns mal mit ein paar Aussagen ein in unser Thema. Wenn man sich im Supermarktregal und im Marketing so umsieht, ist die Welt eigentlich schon längst gerettet. Es gibt kein Produkt und schon gar keine hochwertige Marke, die nicht längst umweltschonend bis CO2-neutral, biologisch abbaubar, nachhaltig und grün hergestellt und angeboten wird. Das behauptet das Marketing der Unternehmen jedenfalls. Und es gibt keine Marke, auf deren Verpackung nicht eine Zertifizierung oder irgendein Siegel klebt, das uns signalisieren soll, es ist alles gut, solange du nur, lieber Verbraucher, diese nachhaltige Marke vom verantwortungsbewusstesten Unternehmen der Welt kaufst. Aber es geht noch doller. Ich meine, das ist schon allerhand. Aber es geht noch doller. Laut einer ganz aktuellen Studie von Nielsen wünschen sich auch in der Werbung über die Hälfte der Menschen von den Marken explizite Solidaritätsbekundungen, etwa durch Spenden und Hilfsaktionen. Das ist ja allerhand, was den Marken hier zugemutet wird. Damit kommt dem Thema eine noch höhere Bedeutung zu als Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit oder soziale Gerechtigkeit. Die schaffen es nämlich nur auf 45%. Dieses mit den Spenden und der Solidarität, das waren 55. Also ist Marketing jetzt Weltenretter oder was? Ist das unser Ernst? Wir müssen, glaube ich, und dazu haben wir ja gleich Gelegenheit, einmal über die Rolle des Marketings reden. Aufgabe von Marketing war es doch eigentlich, die Produkte und Angebote des Unternehmens erfolgreich und gerne auch gewinnbringend zu vermarkten. Was genau hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Wird hier nicht der Bock zum Marketinggärtner gemacht? Aber noch kurz zurück zum Supermarktregal. Die Behauptungen auf den Verpackungen und die Siegel, die wir dort vorfinden, das ist pures Marketing. Kein Verbraucher kann die Aussagen der Industrie verstehen oder gar bewerten. Und kein Mensch weiß, oder versteht, was es mit dieser Flut von Zertifizierung und Siegeln überhaupt auf sich hat. Das ist alles genau genommen Bullshit. Weil es zum Beispiel für diese Siegel gar keine Standards gibt. Jeder kann sich irgendein Siegel darauf kleben. Kurzer Szenenwechsel, bevor wir ins Gespräch gehen. Das Gewissen der Verbraucher. Schauen wir da mal unters Gehirn. Wenn man sie Leute befragt, geben alle Menschen an, gezielt nachhaltig einzukaufen und zu konsumieren. Nicht alle, aber je nach Studie irgendwo zwischen 27% und 72%. Kennen wir alle, ne? Auch das ist kompletter Bullshit. Denn gerade meldete Primark eine Steigerung des Halbjahresumsatzes um 59%. Die angeblich so umweltbewussten Menschen entrüsten sich gerade über gestiegene Benzinkosten. Das ist hier geradezu lachhaft. Und die Discounter, also die mit dem Gammelfleisch, erleben infolge der steigenden Lebensmittelpreise einen Ansturm, wie es ihnen noch nie zuvor gab. Ich habe mal nachgesehen, 10 Eier kosten im Augenblick bei Netto 1,19 Euro. Ich meine, da wird uns doch schlecht, oder? 10 Eier, 1,19 Euro. Also frage ich nochmal, gehört dem Marketing überhaupt die Hoheit über das Thema Nachhaltigkeit? Und wenn nicht, was ich damit implizieren möchte, wenn es besser das große Chefthema in der Industrie sein muss, was haben wir dann von den CEOs und den Vorständen zu erwarten als Marketingmenschen? So, das war meine kleine Einführung. Ich hoffe, ihr fandet die unterhaltsam. Und beginne jetzt mal unser kleines Gespräch, unseren Roundtable mit einer Frage an Marc. Ich weiß, dass ihr bei Vodafone das Thema Nachhaltigkeit sehr weit oben auf die Agenda gesetzt habt. Das gilt sogar für Marketing und Media, was ich noch nicht überall in der Industrie höre. Erzähl uns doch bitte mal gerade, wo ihr da steht und was ihr vorhabt. Gibt es womöglich keine Werbedrehs mehr in Südafrika?
erstmal genau richtig. Ne? Wir haben das Thema Nachhaltigkeit oder betrachten das Thema Nachhaltigkeit als integrativer Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Das Ganze ist natürlich dann auch am Ende mit sehr, sehr viel Commitment verbunden, mit am Ende auch sehr, sehr vielen Investitionen. Das Spannende ist, dass sich das, was von oben vorgegeben wird, auf Basis der Unternehmensstrategie unten unmittelbar wiederfindet. Also innerhalb der Unternehmerschaft herrscht eine riesig große intrinsische Motivation. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt. 800 Mitarbeiter haben sich virtuell und cross-funktional zusammengefunden und zu einem Team Green zusammengebildet und beraten sich bereichsübergreifend, beraten sich, wie sie in ihrem eigenen Verantwortungsbereich nachhaltiger wirtschaften können. Das ist das eine und das ist total gut und sinnvoll und bin super stolz darüber. Das andere ist, es gibt ein sehr, sehr dediziertes Team, was sich Tag ein, Tag aus um Nachhaltigkeitsinitiativen kümmert, die Impulse reinbringt und dann auch zur Umsetzung führt. So, und natürlich auch wir, um jetzt mal die Brücke zu schlagen zum Thema Marketing und Media, auch wir haben uns die Frage gestellt, welchen Beitrag können wir eigentlich leisten, um unseren Nachhaltigkeitszielen Rechnung zu tragen. Wir haben, das haben wir letztes Jahr im Herbst in einer großen ATL-Kampagne getan, wir haben das Thema Grünstrom sehr, sehr prominent eingeführt. Also alle Vodafone Produkte und Services laufen zu 100% auf Grünstrom. So, das haben wir zum Anlass genommen, daraus erstmal eine große Markenbotschaft zu kreieren und haben uns dann die Frage gestellt, wie können wir das Ganze denn auf die Spitze treiben? Sowohl für den Bereich Kreation, insbesondere Produktion, als auch für den Bereich Media, Mediaplanung, Mediabuchung. So, auf dem Thema Produktion, Kreation sind wir eben nicht genau wie beispielsweise in der Vergangenheit nach Südafrika, nach Südamerika, wohin auch immer geflogen, mit großen Teams dahinter, sondern haben es versucht, und meiner Meinung nach ist uns das sehr, sehr gut gelungen, haben versucht, den ganzen Produktionsprozess einer großen TV-Kampagne nachhaltig zu gestalten. Meint am Ende, dass der komplette Staff ist mit E-Autos angereist, ist mit Zügen angereist. Vor Ort gab es kein Plastikgeschirr mehr, sondern nur noch abbaubare Materialien. Vor Ort gab es nur regionale Produkte zum Verzehr. Also, was will ich damit sagen? Von bis wurde dieses ganze Thema versucht, nachhaltig zu gestalten. Was man allerdings auch sagen muss, dass das natürlich mit einem deutlich höheren Investitionsvolumen verbunden ist, als beispielsweise eine reguläre, klassische Produktion, wie man sie so kennt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der wahrscheinlich auch spannend werden wird in der Zukunft. Wie viele Advertiser werden da wirklich nachziehen? Wie viele Advertiser werden bereit sein, die mehr Investitionen zugunsten der Nachhaltigkeit auf sich zu nehmen? Und das ist das eine, um auf das Thema Market oder Media zu sprechen zu kommen, haben wir uns sehr, sehr genau überlegt, welche Stellschrauben können wir eigentlich drehen. So, wir haben versucht, aus den Medien heraus grüne Ansatzpunkte zu finden. Das meine ich damit ganz konkret. Wir haben auf große Out-of-Home-Installationen gesetzt, die mit CO2-absorbierenden Membranen versehen waren, die dazu beigetragen haben, Schadstoffe aus der Luft zu ziehen. Wir haben überall da, wo wir nicht in der Lage waren, aus den Medien selber heraus nachhaltige Hebel zu finden, haben wir mit einem Marktpartner, Climate Partner, alle Mediabuchungen klimaneutral gestellt und so versucht, unseren Fußabdruck zu mindern. Was wir seitdem tatsächlich bei jeder einzelnen Mediakampagne oder Mediabuchung machen, also alles das, was wir tun, versuchen wir in Media und Kommunikation nachhaltig zu gestalten. Und ich glaube, das ist das, was wir unmittelbar in der Verantwortung haben. Und ich hoffe, dass da sehr, sehr viele andere Advertiser noch nachziehen werden.
Also wenn ich mir das anhöre, glaube ich, seid ihr Vorbild. Ich glaube nicht, dass viele Unternehmen so weit sind. Auf das Thema Media werde ich selbstverständlich zurückkommen, aber später. Eine Frage habe ich zu den Kosten. Ist dokumentiert, ob diese Arbeitsweise teurer war?
Ja, das ist dokumentiert, weil wir natürlich Vergleichswerte haben aus der Vergangenheit. Hm? Und man kann schon sagen, dass an einigen Stellen das Thema deutlich kostenintensiver war.
An allen Stellen. Und dieses Geld, weil ich habe ja die Frage gestellt, ob Marketing hier eigentlich ein Initiator ist oder nicht. Ja, hier klingt es ja geradezu so, als wäre das gesamte Unternehmen, Vorstand voran, CEO voran, Initiator, so dass es zu diesem Green Team kommt, ja, mit 800 Teilnehmern. Mhm. Das heißt, alle ziehen an einem Strang. Das heißt, Wenn ihr zum Vorstand geht und sagt, unsere Marketingmaßnahmen kosten jetzt 10% mehr, dann sagt der Vorstand, das ist alles gut.
Nee, genau das passiert nämlich nicht. Also ich glaube, was die Aufgabe sowohl für uns als auch die Industrie ist, dieses Spannungsfeld aus mehr Investitionen und Nachhaltigkeit zu schließen. Und das Gleiche gilt übrigens für den Bereich Media. Wenn man sich da mal anschaut, den beispielsweise CO2-Ausstoß pro Medium. Und wenn man dann mal unterstellen mag, man ist wirklich komplett nachhaltig in seiner Medienselektion und man belegt nur noch die Medienkanäle, von denen man nachweislich weiß, dass sie sehr, sehr geringen Ausstoß haben oder eine geringe Umwelttätigkeit haben, hat man auf dem Thema Reichweite natürlich ein riesengroßes Thema und man wird zunehmend als Marke nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, dieses ständige Spannungsfeld zwischen Gefahr auf der einen Seite und Chance auf der anderen Seite muss man, glaube ich, immer genau betrachten. Auch das haben wir noch nicht gelöst, sowohl für Produktion als auch für Media nicht. Wir haben nur anhand dieses Beispieles mal das Thema nachhaltige Produktion aus unserer Sicht absolut ausgereizt und haben gemerkt, dass verglichen mit einer regulären Produktion man schon zu einigen Stellen zu Mehrkosten kommt.
Das ist auf jeden Fall ein Spagat, zumindest wenn man wie ihr dann noch am Anfang steht. Aber wie gesagt, auf das Thema Media will ich natürlich zurückkommen, das ist ja wohl klar. Daniel, ihr seid ein Brunnen. Ihr entnehmt Wasser aus der Erde und verkauft es an uns. Was tut ihr, um die Welt zu retten? Ganz
einfach. Genau. Ja, Welt retten. Ich glaube, das ist Um ganz ehrlich zu sein, das ist vielleicht eine ganz kleine Spur zu groß. Aber am Ende des Tages sind wir nur ein Hersteller von Erfrischungsgetränken. Da muss man, finde ich, dann immer mal die Kirche im Dorf lassen. Aber was natürlich total wichtig ist, und deswegen finde ich das auch eigentlich ganz schön, dass wir Mineralwasser verkaufen. Weil ich finde, gerade so im Wasser, im Mineralwasser zeigt sich so dieser Nachhaltigkeitsgedanke so symbolisch. Weil das, was wir aus unserer Quelle aus rummelig 400 Meter tief, also hoch befördern und dann abfüllen und verkaufen. Das war vor, weiß ich nicht, 20.000, 22.000 Jahren mal Regenwasser, was so, sich sozusagen durch die Steinschichten gearbeitet hat und dann irgendwann da unten in unserem Reservoir angekommen ist. Und wir holen es hoch und sind sozusagen im Kreislauf der Natur. Und da versuchen wir auch in der Tat, uns verantwortungsvoll in diesem Kreislauf zu bewegen, weil das ist nicht, was wir machen wollen. Wir wollen ja auch für die späteren Generationen noch was übrig lassen von dem Wasser. Und das liegt, ne, bei uns so als Familienunternehmen seit, ich glaube, 126 Jahren gibt es das Unternehmen Gehring Bunte. Hieß am Anfang, glaube ich, nur Bunte und wurde dann zu Gehring Bunte. Und natürlich ist es im Familienunternehmen so dieser Gedanke wesentlich prominenter zu sagen, wir wollen der nächsten Generation auch noch was übrig lassen. Also insofern liegt das ein Stück weit, glaube ich, in unserer DNA. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger blumig, ein bisschen konkreter, was machen wir da eigentlich? Also wir sind ein biozertifiziertes Mineralwasser und das bedeutet unter anderem, dass wir unsere Quellen weniger auslasten dürfen, als wir das machen könnten, wenn wir nicht biozertifiziert werden. Also man kriegt Genehmigungen und da kriegt man Zahlen genannt, wie viel man pro Tag fördern darf, wie viel Kubikmeter und wie viel man im Jahr fördern darf. Und wir nutzen nur 80% und dürfen nur 80% dieser genehmigten Zahlen nutzen, weil wir halt biozertifiziert sind. Das ist so ein Beispiel. Und das ist so für uns, für mich finde ich auch so ein bisschen symbolisch, wie wir sagen, wir begrenzen uns und wir versuchen halt sozusagen die Ressource, die uns die Erde wenn ich sagen kostenfrei, weil so ein bisschen Investitionen muss man auch tätigen, um ans Wasser ranzukommen, aber diese Ressource auch verantwortungsvoll zu nutzen. Und ich denke, dass uns das zumindest in dem Bereich eigentlich schon ganz gut gelingt. Für mich
ich muss gerade eine Frage stellen zu dieser Biozertifizierung. Das heißt, da geht jemand her, schaut sich die Quelle an, das heißt, quantifiziert auch, wie groß ist die Quelle eigentlich, und sagt euch dann, wie viel ihr schöpfen dürft. Ist das richtig?
Genau, richtig. Also da gibt es Hydrogeologen, die sowas mal studiert haben. Die können das viel besser beurteilen und erklären als ich. Aber am Ende des Tages ist es genau so. Also man schaut sich an, was das für ein Mineralwasserreservoir ist. Und dann beurteilt man, wie viel man wohl dort fördern dürfte, um die Quelle nicht zu gefährden. Wie gesagt, mit dieser Biozertifizierung gehen wir unter diese Genehmigung, die wir sozusagen staatlicherseits haben, nochmal ja, mehr oder weniger freiwillig drunter. So, und ich glaube, das ist irgendwie ein Beispiel. Und wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Und ich finde das irgendwie ganz spannend, auch Nachhaltigkeit, weil es ist ja tatsächlich ein Thema, was alle diskutieren. Einige diskutieren das mit ein bisschen Basiswissen, andere das komplett ohne Wissen. Ich glaube, es ist ganz, ganz interessant und auch ganz wichtig, auch sich mal anzuschauen, worüber sprechen wir da eigentlich. Und bei uns, wir haben sozusagen Teil dieser Bio, des Bio-Siegels ist eine Zertifizierung des Instituts Fresenius, dem wir uns vor ein paar Jahren mal unterworfen haben, diesen Prozess. Und da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, da haben wir als Unternehmen auch nochmal eine ganze Menge gelernt, weil es halt eben nicht nur um die ökologischen Aspekte geht, sondern halt auch um die ökonomischen und um die sozialen Aspekte. Und da wird, glaube ich, dann auch ein Schuh draus. Wir haben ja vorhin auch mal angerissen, oder die Frage hast du angerissen, muss Marketing die Welt retten? Ich glaube, es geht mehr darum, wer eigentlich tatsächlich sozusagen dieses Thema vorantreiben soll. Ich bin der festen Meinung, klar, es sind Menschen. Marc hat das ja auch von Vodafone als Beispiel beschrieben, nicht? Also Menschen sind initiativ und sagen, ich würde gern was tun innerhalb meines Unternehmens. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein holistisches Unternehmensthema. Ich glaube, als Marke oder als Marketing versucht, das Thema Nachhaltigkeit sozusagen in Alleinregie voranzutreiben, dann kann das echt schiefgehen, weil dann vielleicht möglicherweise das Unternehmen gar nicht in der Lage ist, die Versprechen, die vom Marketing gemacht werden, zu halten. Dann kommt es zu einem Glaubwürdigkeitsproblem und ich glaube, das ist nicht so eine schöne Situation.
Ich habe dich ja auch. Der Ton hakt bei dir gerade.
Okay, ich höre dann lieber zu.
Okay, ich habe dich ja auch aus einem Grund eingeladen. Du bist CEO des ganzen Unternehmens. Du warst auch CEO bei König Pilsen. Du kommst aber aus dem Marketing. Ja, das ist ja ganz selten. Ja, die meisten CEOs auf der Welt kommen ja irgendwie aus Anwälte oder Controller, noch schlimmer. Ne? Das ist ein Marketingmann, der CEO wird, das kommt dir eher selten vor. Kommt dir das gelegen? Weil du hast ja dann irgendwie doch als CEO immer, als Unternehmenslenker, die Marketingbrille auf.
Jetzt muss ich gleich zweimal hier komplett die Hosen runterlassen. Erstens war ich mal ganz früher in meiner Karriere Controller. Es tut mir leid. Und zweitens war ich bei Köpi tatsächlich der Marketingmann, also nicht der CEO. Okay. Aber es stimmt natürlich, dass ich schon irgendwie eher so, ich sag mal, ein Finanzer mit Marketing-Background bin als ein Marketeer mit Finanz-Background. Aber wie auch immer. Ich glaube, dass es wichtig natürlich ist, Gutes zu tun und auf eine adäquate Weise das zu kommunizieren. Und das ist ja genau das, was Marketing schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten tut. Nämlich, adäquat, also sprich an die richtigen Menschen zu kommunizieren und das auf eine glaubwürdige und sympathische Art und Weise. Und ich glaube, das ist immer schon gut gewesen. Und das ist, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, auch richtig. Und ich glaube, was nicht richtig ist, und das war vorher nicht richtig und ist jetzt auch nicht richtig, sich sozusagen so marktschreierisch hinzustellen und zu sagen, wir sind die Tollsten. Wir sind das nachhaltigste Unternehmen der Welt und wir machen alles richtig. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, Bescheidenheit üben, aber trotzdem das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Aber das ist ja sozusagen das, was Marketing, glaube ich, grundsätzlich auch interessant und gut macht.
Ja, das ist wichtig, was du da sagst, weil die Aufgabe von Marketing ist ja, dieses Tue Gutes und rede drüber. Ja? Insofern kommt hier Marketing eine große Bedeutung zu. Aber wenn du jetzt als Unternehmenschef feststellst, dass Nachhaltigkeitsinitiativen im Unternehmen mehr Geld kosten, also was Marc ja eben auch bestätigt hat, und das auf die Rendite geht, weil ihr damit die Endverbraucher nicht belasten wollt, ist sowas mit der Familie abzustimmen?
Ja, also deswegen auch nochmal sozusagen der Blick auf, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Weil die ökonomischen Aspekte spielen da ja auch eine Rolle. Also ich will da gar nicht ausweichen, aber natürlich ist es so, dass manchmal Dinge Geld kosten, wenn man, Gutes tun möchte. Aber wir tun das eben auch mit dem Hintergedanken zu sagen, können wir möglicherweise unsere Effizienz dadurch verbessern? Wir sind ja im Moment in einer etwas perfiden Situation, dass Energiekosten enorm gestiegen sind. Insofern sind Investitionen, die man tätigt, um Energie zu sparen, ja auch mit einer relativ kurzen Amortisationszeit versehen, weil die Energiekosten halt einfach so hoch sind. Also insofern sind wir eigentlich in der, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn wir jetzt investieren in Energiesparmaßnahmen, wann sollen wir es dann tun?
Ich würde noch einen Punkt ergänzen wollen. Ich glaube, jegliche Mehrkosten, egal an welcher Stelle im Unternehmen sie entstehen, sind ein Stück weit notwendig, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Wenn man sich mal dieses aufkeimende Thema der Nachhaltigkeit in der Gesellschaft anschaut, werden es Unternehmen in den nächsten Jahren zunehmend schwieriger haben, gutes Geschäft zu machen, wenn sie diesen Anforderungen der Nachhaltigkeit nicht mehr standhalten. Deswegen ist, glaube ich, nicht eine Entscheidung, ob man diese Investitionen tut, sondern vermutlich nur in welcher Höhe. Aus meiner Sicht, Fakt ist, dass man sie tun muss.
Also da knüpfe ich auch gleich an, Marc. Muss nur gerade unseren Zuhörern sagen, der Bitcoin rutscht gerade in diesen Minuten unter 20.000 Dollar. Wenn Sie irgendetwas tun müssen, dann sind Sie entschuldigt, wenn Sie so bescheuert waren, Bitcoin zu kaufen. Aber okay, ja.
Ich hoffe, ich bin nicht schuld dran. Sind wir schuld? Nee. Hat nichts mit uns zu tun.
Marc.
Ja.
Danke für diese sehr klare Aussage, weil ich glaube, wir alle haben unendlich viel über Nachhaltigkeit schon gelesen und auch im Zusammenhang mit Marketing und Marke und Werbung. Aber dass hier so klar rüberkommt, Leute, das kostet mehr Geld. Das habe ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen. Und da ja der Endverbraucher gerade infolge von steigenden Preisen an allen Stellen sicherlich nicht in der Lage ist, für Mobilfunk und Wasser jetzt auch noch mehr Geld auszugeben, dann bleibt es ja beim Unternehmen hängen. Ne? Das ist, mag den Unternehmen klar, ja, dass es jetzt auf die Rendite geht.
Meine Einschätzung ist, das ist wahrscheinlich noch nicht der breiten Masse klar. Ich glaube auch nicht, dass die breite Masse schon derart so weit ist in ihren Investitionen, Überlegungen und dann auch konkreten Maßnahmen, sich auf dem Thema Nachhaltigkeit vorzubewegen. Insbesondere, das haben wir gerade schon angerissen, insbesondere auf dem Thema Marketing, Kommunikation und Media ist ja, glaube ich, noch tatsächlich Aufholbedarf in der Branche.
Gut, jetzt hast du selber Media gesagt. Also kommen wir mal auf das Media-Thema. Es gibt ja eine Untersuchung von The Drum, die festgestellt haben, dass der Großteil des CO2-Ausstoßes der Werbung, die digitale Werbung zu verantworten hat und dass jede einzelne Ad-Impression irgendwas zwischen 0,1 und einem Gramm CO2 verursacht. Da könnt ihr, du weißt, ich gehe sehr kritisch mit dem digitalen, mit der digitalen Werbung um. Das wäre jetzt die Gelegenheit, endlich mal mit der digitalen Werbung aufzuhören, oder? Das geht ja so nicht weiter.
Also natürlich haben wir diese Entwicklung im Blick. Ich glaube, dieses Spannungsfeld, was ich eben schon angerissen habe, wird auf dem Thema Digital Advertising auf die Spitze geführt. So, wir sind ein großer Digitalkonzern. Ja, wir können uns in jeglicher Kommunikation, die wir so tun, ist alles Digitale ein integrativer Bestandteil unserer Maßnahmen. Jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen so weiter wie bislang oder wir schalten es ab. Was passiert, wenn wir digital abschalten, habe ich gerade schon erläutert. Wir werden insbesondere in jungen, aber auch in allen anderen Zielgruppen zunehmend an Relevanz verlieren als Marke und werden dadurch langfristig in große Probleme geraten. Deswegen kann es aus meiner Sicht keine Option sein, das ganze Thema digital in Frage zu stellen. Vielmehr, und das knüpft an das, was ich gerade schon eben gesagt hatte, vielmehr sehe ich uns da in der Verantwortung und andere große Advertiser ebenso, mit den großen Publishern, mit den Medienhäusern in den Austausch zu gehen und deutlich darauf hinzuwirken, dass diese ganze Wertschöpfungskette im Digitalen versucht wird, nachhaltiger zu gestalten. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich glaube, wir haben alle noch nicht die Zauberformel entdeckt, wie man das denn machen kann, weil dafür ist das Thema, wie wir alle wissen, viel zu komplex. Ich glaube nur, dass aktuell noch viel zu wenig darüber gesprochen wird. Wenn man mit vielen Publishern, Medienhäusern spricht und auf das Thema Marketing hinweist, das Thema Nachhaltigkeit hinweist, dann werden vielleicht Themenumfelder genannt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, in denen man dann platziert sein kann mit seiner Botschaft. Es wird aber selten darüber gesprochen, wie man Buchungsprozesse, wie man Serverstrukturen und Landschaften mit ökologischeren Mitteln gestalten kann. Und ich glaube, das ist der viel, viel wichtigere Part, als die nächste Kampagne bei sich zu verbuchen. Allerdings auch auf Publisher-Seite dann mit Sicherheit, und dann kommen wir wieder zum Thema Investitionen, der deutlich investitionsintensivere Part. Und kurzfristig wird das aktuell aus meiner Sicht noch viel zu viel zu sehr gescheut.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Aber ihr versteht euch dort als Initiator, Einfluss zu nehmen auf die Wertschöpfungskette.
Absolut.
Das ist wieder vorbildlich. Schön, dass ich dich eingeladen habe. Aber tut ihr das mit anderen Unternehmen zusammen?
Aktuell noch nicht. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir jetzt eine große Revolution anzetteln wollen. Ich glaube nur, wie Daniel auch gerade schon erwähnt hat, der Stein muss ins Rollen kommen. Was sich daraus entwickelt, hoffentlich irgendwann eine große Masse an Advertisern, die den ganzen Markt in eine richtige Richtung bewegen wollen. Und ich glaube, die gibt es auch schon. Die Frage ist jetzt nur, wann man wirklich spürbaren Erfolg bemerken kann.
Das macht mir aber Hoffnung, weil wenn ihr mit deutschen Publishern sprecht und sagt, Kinder, wir müssen hier an das Thema Nachhaltigkeit ran, ja, und wir müssen hier alle gemeinsam ran, jetzt unternehmt mal etwas, dann werden die euch zuhören. Und dann bin ich mir auch ganz sicher, dann bewegt man etwas. Wenn du aber zu Google gehst, ja, dann kriegst du als Antwort, wir sind ja jugendfrei hier, ne? Die sagen, leck mich am Arsch, ne? Google macht gar nichts, ne? Das wäre eine Chance, mehr Geld zu investieren in hiesige Server als in die Server von Silicon Valley.
Das könnte ein Weg sein, ja, definitiv.
Aha. Na, das finde ich gut. Wäre halt schön, wenn es muss ja andere Unternehmen geben, eurer Couleur, eurer Größenordnung, die das ganz ähnlich sehen. Ihr seid nicht in der Organisation Werbung Treibende, ne?
Aktuell nicht.
Weil das wäre ja so ein Organ, wo man zusammenkäme. Aber ich finde das schön, dass ihr so ein Organ nicht braucht, sondern einfach nur macht. Daniel, was nimmst du damit? Wie sieht euer Werbeinvestitionsvolumen unter diesen Gesichtspunkten aus?
Da kann man fast sagen, habe ich ein richtig gutes Gewissen, weil unser Budget so gering ist, dass ich glaube, da unter CO2-Aspekten nichts zu befürchten ist. Aber nein, im Ernst, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, da auch den Konsumenten ernst zu nehmen und zu schauen, was da eigentlich auch dann tatsächlich gewünscht ist. Du hast es vorhin so gesagt, naja gut, die wollen eigentlich nachhaltige Produkte und im Zweifel auch nachhaltige Arten, wie über diese Produkte kommuniziert wird. Und ich finde, dass es da wichtig ist, die Konsumenten auch ernst zu nehmen und darauf hinzuweisen, nicht? Was es für Möglichkeiten gibt. Und wenn es Möglichkeiten gibt, Werbung zu betreiben, die CO2 reduzierter ist, Server zu betreiben, die CO2 weniger CO2 ausstoßen als andere, dann glaube ich, ist das schon eine wertvolle Information und etwas, über das man auch durchaus als Unternehmen glaubhaft und würdig sprechen kann und sollte. Was ja immer interessant ist, bei uns in der Landschaft ist es ja so, dass der Handel immer doch auch viele, Marc, was ist gerade Steine ins Rollen bringen genannt, dass der Handel es tatsächlich auch tut, nicht? Also nur so das ganze Thema recyceltes PET in PET-Flaschen, da muss man schon sagen, das ist ein sehr starkes, auch vom Handel getriebenes Thema. Klar, tun wir auch. Wir haben in der Vergangenheit vielleicht nicht so wirklich darüber gesprochen, dass wir 75% recyceltes PET in unseren Flaschen haben. Ein ganz kleiner verschämter Hinweis, könnte man auch mal drüber nachdenken. Aber das ist schon ein Impuls, der vom Handel kommt. Und das zeigt ja auch, dass Konsumenten oder dass der Handel das als Wettbewerbsvorteil sieht, den Konsumenten gegenüber. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da Allianzen zu schaffen. Und wobei das mit dem Recycled PET ist ja teilweise auch fast ein bisschen absurd, wenn man nämlich auf 100% geht, dann fragt man sich halt, wie soll das funktionieren? Weil so ein 100% Kreislauf, wo immer was verloren geht, das kann nicht funktionieren. Aber gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spitz. Aber macht schon Sinn, irgendwie da das Thema auch da sozusagen Allianzen zu schmieden, Konsumenten, Handelspartner und so weiter mit reinzunehmen und dafür Awareness zu schaffen. Ich glaube, das ist wichtig.
Ich glaube, nach dem, was du da gerade sagst, ist die Verantwortung für Industrie und Handel noch viel größer, als wir im Augenblick annehmen. Weil der Endverbraucher, der ist in meinen Augen doch stark überfordert, um das mal sehr, sehr diplomatisch auszudrücken. Der Endverbraucher, wenn du ihn fragst, dann will er nachhaltig. Wenn du schaust, was er macht, dann ist es genau das Gegenteil. Wenn er in den Getränkemarkt geht und kauft seit jeher Christinenbrunnen, und stellt jetzt fest, weil da steht, was auf der Packung drauf ist und nachhaltig, sagt er, Gott sei Dank, ne? Dann brauche ich ja nichts zu ändern, dann kann ich das ja weiterkaufen. Das bedeutet aber, dass wir dem Endverbraucher da sehr, sehr wenig vertrauen dürfen. Wenn wir die Welt retten wollen, dann müsste das die Industrie schon selber in die Hand nehmen. Ich habe hier im Chat eine Frage, die dich betrifft, nämlich den Transport von Brunnenwasser durch Deutschland. Hier fragt jemand, bei 200 Brunnen in Deutschland ist der Transport durch die ganze Republik nicht einer der ersten, ist es nicht einer der ersten Ansätze für Nachhaltigkeitsstrategien? Ich glaube, darauf hast du eine Antwort, ne?
Ja, das stimmt, das ist so. Das ist natürlich so, dass Wasser quer durch die Republik zu fahren, ist keine besonders nachhaltige Strategie. Also wir verstehen uns ja auch als nachhaltiges regionales Unternehmen. Und wenn wir über Glas Mehrweg sprechen, ist das aus meiner Sicht, wenn man sich, ich weiß es nicht, da kann man jetzt unterschiedliche Karten fragen, sagen wir mal 300, 400 Kilometer im Umkreis, von dem Abfüllort, von der Quelle bewegt, ist das schon ein ziemlich nachhaltiges Produkt. Wenn man darüber hinausgeht, sagen auch Experten, dass, ich sag mal so PET, weil es leichter ist und weil es halt nicht sortiert wird und nicht wieder zurückgefahren wird, dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist. Also will sagen, ja, Entfernung spielt eine Rolle. Verpackungsart hat Einfluss auf den CO2-Fußabdruck. Bei 200 Quellen in Deutschland kann man sich ja ausrechnen, dass Mineralwasser ein durchaus sehr, sehr regionales Produkt ist.
Womit du uns empfiehlst, dort, wo verfügbar, Christinenbrunnen zu kaufen, weil das nachhaltiger wäre als zum Beispiel San Pellegrino?
Na, ich denke mal, dass gar nicht jetzt irgendwie den einen oder anderen Wettbewerber als weniger nachhaltig bezeichnen. Grundsätzlich ist es so, je näher, also wenn ich Wasser relativ nah an der Quelle kaufe, buchstäblich, dann ist das natürlich durchaus besser, als wenn ich Wasser kaufe, was eine lange Wegstrecke hinter sich hat. Das ist so, klar. Und jetzt die Sache, ist das bei uns immer so? Nee, da muss ich, ne, du hast gesagt, ich kann vielleicht ein bisschen offener sprechen, als vielleicht Großunternehmen das machen würden. Ja, natürlich ist es nicht immer so. Natürlich ist es so, dass unsere Produkte auch außerhalb von Bielefeld und Gütersloh, wo wir sitzen, verkauft werden. Aber es ist schon, ein Schwerpunkt aufzusetzen, mit lokalen Händlern, um dort unsere Produkte zu vertreiben.
Das klingt gut. Marc, ja? Stichwort NFT, Metaverse. Ja. Ich will nicht tief drauf eingehen, weil das dominiert zu viele andere Gespräche im Augenblick. Eines ist aber auf jeden Fall sicher, es kostet Strom. So. Und da unsere Ökostromreserven sich im Augenblick noch in Grenzen halten, vielleicht reden wir nur über NFTs und nicht über das Metaverse, weil das viel zu groß, zu weit führt. Adidas hat eine Weihnachtsaktion gemacht im letzten Jahr. Und hat irgendwie mit NFTs gearbeitet dabei, mit Non-Fungible Tokens. Der Stromverbrauch, der dabei verursacht wurde, entsprach einer Größenordnung von 30 Millionen gefahrenen Pkw-Kilometern. So etwas gibt es dann bei Vodafone nicht, oder?
Ja, also für uns natürlich auch ein total spannendes Thema. Wir übrigens haben auch in der letzten Winterzeit ein NFT versteigert tatsächlich, die erste jemals weltweit versendete SMS mit den,
ja, ja, genau.
Mit den beiden Worten Merry Christmas, wie könnte es anders sein? Den haben wir kurz vor Weihnachten dann für wohltätige Zwecke via Auktionshaus versteigert. Absolut. Also für uns das Thema auch natürlich nicht neu. Wir beschäftigen uns mit Marktpartnern sehr, sehr genau, gucken uns die Blockchain-Technologien an und beobachten auch ganz genau die Entwicklung, die da gerade herrschen. Ne? Also aktuell sind die vorherrschenden Blockchain-Technologien, wie du schon richtig sagst, nicht die nachhaltigsten. Aber auch da, die Branche hat das schon entdeckt und arbeitet an deutlich grüneren Alternativen, die sehr, sehr bald auch dann released werden. Und dann bin ich mal gespannt darauf, wie sehr das dann auch angenommen wird. Ob man dann wirklich konsequent umswitcht auf die grüne Variante oder ob man dann vielleicht doch eher bei seinen bekannten Blockchain-Technologien bleibt. Zu wünschen wäre es, dass sich dieses Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Technologien im Bereich Blockchain dann verfestigt, ausbaut und dann irgendwann die Klimakiller verdrängt.
Ich habe gerade einen Artikel gelesen über NFTs in der Kunst, ja, wo ich sie auch verorte, ja, durchaus, weil das ist natürlich ein Thema für Künstler mit solchen digitalen Darstellungsmöglichkeiten zu arbeiten. Und hier sind die Künstler schon erfreulich weit, ja, die, also wenn ein NFT nicht nachhaltig hergestellt werden kann, dann lassen sehr viele Künstler die Finger davon, weil sie wollen sich die Finger nicht schmutzig machen. Ne? Das ist
es gibt ja auch clevere Mechanismen, ne? Also aus meiner Sicht, NFTs werden immer dann spannend, wenn sie im echten Leben eine Art von Mehrwert bieten. Ne? Also am Beispiel von Adidas, du kaufst dir einen NFT und hast damit die Möglichkeit, im echten Leben einen Besitz oder ein Produkt zu erwerben, was du nicht erwerben könntest ohne den dazugehörigen NFT. Und ich finde die Ansätze besonders spannend, die im echten Leben zu mehr Nachhaltigkeit führen. Ne? Also beispielsweise durch den Kauf von WWF-NFTs trägt man dazu bei, gewisse bedrohte Tierarten zu supporten oder. Also genau diesen Switch von digitalem Gut in Richtung Benefit in der echten Welt und das bestenfalls unter einem Nachhaltigkeitsaspekt, den finde ich persönlich total spannend und ich glaube, auch da gibt es gute Ansätze. Ich glaube, da können noch viel, viel mehr von entstehen oder sollten noch viel, viel mehr.
Und das hat ja was mit Glaubwürdigkeit zu tun, nicht? Also wenn tatsächlich irgendwie die Initiativen einen positiven Effekt nachweislich haben, ich glaube, dann ja, ist es glaubwürdig und dann hat es aus meiner Sicht auch aussehbar verfolgt, nicht? Also dann ist es halt eben nicht nur irgendwas, was sozusagen Greenwashing, schnell in den Greenwashing-Ruf kommt, sondern tatsächlich dann auch positive Effekte hervorruft.
Jetzt sind NFTs ja noch etwas, was man in den Griff bekommen kann, einfach von der Energiemenge. Beim Metaverse ist das nicht der Fall. Ja, wenn das Metaverse losgeht und es wird kommen, das steht ja völlig außer Frage. Das ist einfach nur die Weiterentwicklung des Internets, nichts Geringeres, ne, als das. Heißt es, ich kann es nicht bewerten, dass der Stromverbrauch sich vertausendfachen wird im Metaverse. Das wäre ja ein No-Go, ne? Weil diese Energie, die haben wir gar nicht dafür. Oder wenn brauchen wir die Energie für völlig andere Dinge?
Ja, die Frage ist ja auch, wie interpretiert man Metaverse, ne? Da kursieren ja auch gerade ganz, ganz viele Definitionen, beziehungsweise es gibt ja keine einheitliche Meinung dazu gerade. Die Frage ist auch, welche Blockchain-Technologie wird sich durchsetzen, auf Basis derer dann die verschiedenen Plattformen laufen. Wie viele verschiedene Plattformen wird es eigentlich in Zukunft geben oder findet irgendwann eine Konsolidierung statt? Dann bleibt das Thema browserbasiert oder geht es irgendwie in Richtung Hardware-Devices, Brillen und Co., die dann auch alle wiederum unterschiedliche Einflüsse auf das Thema Nachhaltigkeit haben. Also ich bin selber total gespannt, wo sich das hinentwickeln wird. Und ich glaube, dass jeder Marktpartner, der im weitesten Sinne damit zu tun hat, gut dran tut, sich jetzt schon sehr, sehr genaue Gedanken darüber zu machen, wie sein eigener Auftritt im Metaverse aussehen kann und welche Rolle er spielen kann auf dem Thema Nachhaltigkeit und Co.
Da stimme ich dir zu, weil es kommt. Ne? Also das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber ich wäre sehr stark dafür, dass wir die Probleme lösen, die noch ungelöst herumliegen, bevor wir uns neue schaffen. Ja, ganz einfach. Ne?
Absolut.
Darf man aber nicht öffentlich sagen, weil dann ist man ja ein Gegner von Innovationen. Ne? Daniel, ihr habt doch bestimmt schon in einem der Welten der Metaverse schon irgendeine Fabrik gebaut, oder?
Ja. Wir sind so ein kleines Familienunternehmen. Ich glaube, das braucht noch ein paar Jährchen. Nein, aber es ist natürlich schon auch richtig, dass es sinnvoll ist, sich auch mit diesen Konsequenzen aus Innovationen zu beschäftigen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, und das ist jetzt auch ein politisches Thema, glaube ich, sich damit zu beschäftigen, auch diese Konsequenzen ein Stück weit abzufedern, indem man sich Gedanken über die Stromerzeugung der Zukunft macht. Und nicht nur die Gedanken darüber macht, sondern dass auch Innovationen zuführt. Also insofern, ja, glaube ich schon, dass es wichtig ist, sich mit den Konsequenzen zu beschäftigen, weil ich glaube einfach nicht daran, dass sich Innovationen, die sozusagen einen Markt finden, dass die sich sozusagen begrenzen oder ausbremsen lassen. Ich glaube, man muss einfach einen besseren Weg finden, damit umzugehen.
Ja, ja. Man kann die Entwicklung nicht aufhalten, das ist völlig richtig. Nur irgendjemand muss Einfluss darauf nehmen, dass es nicht noch weniger nachhaltig wird. Ja, wir haben bisher noch nicht sehr viel geschafft in Sachen Nachhaltigkeit. Wir waren uns, glaube ich, einig, dass die Industrie hier eine unglaubliche Rolle spielen muss, als Förderer, als Initiator, Enabler, ne, sagt man ja heutzutage. Und jetzt kommen natürlich Neuerungen und Innovationen, die nicht nur unser Marketing bewegen, sondern die ganze Welt, die ganze Kommunikation der Menschen untereinander, wie Internet und Metaverse. Wer geht denn da jetzt her und sagt, Stopp, halt, erst nachhaltig, dann weitermachen?
Ich würde nochmal zurückkommen zum Thema Metaverse und da nochmal die Brücke schlagen. Wenn man jetzt totaler Optimist wäre, ne, man kann es ja auch aus einer sehr positiven Perspektive betrachten. Wenn man mal überlegt, abseits von jeglichen Gaming-Use-Cases und Co., die heute schon im Metaverse sind, kann ja Metaverse auch zunehmend als künftiges Arbeitsumfeld interpretiert werden, das weltweit genutzt werden kann. Ja. Wir sind jetzt glücklicherweise alle schon in der Situation durch die verschiedenen Plattformen Teams, Zoom und Co. Ein Stück weit gewöhnt daran zu sein, nicht mehr durch die Weltgeschichte fliegen zu müssen, was, by the way, natürlich auch alles andere als nachhaltig ist, sondern die im Zweifel digitale Variante zu nehmen. Ich glaube auch, dass das Metaverse vielleicht da nochmal ein Stück weit dazu beitragen kann, das auch langfristig so beizubehalten und sich im dreidimensionalen Raum eine nahezu Real-Life-Erfahrung zu haben, die nicht in so einem 2D-Kästchen wie jetzt gerade hier besteht, sondern eine sehr, sehr nahbare Erfahrung im Zweifel, nachhaltig dann oder konsequent dann auch in der Arbeitswelt zu etablieren. Und ich finde, das ist eine total spannende Entwicklung, wo wir gerade noch absolut in den Kinderschuhen stecken, aber die sich mit Sicherheit nicht aufhalten lässt, die ganz neue Chancen bieten wird für verschiedene Aspekte des Arbeitens, sei es Recruiting und Co. Das wird aus meiner Sicht total spannend werden.
Absolut. Das ist ein total wichtigen Gedanken und auch einen richtigen Gedanken, nämlich zu sagen, nicht nur die negativen Konsequenzen zu sehen, sondern auch die positiven Folgen. Ich meine, vor 4 Jahren würden wir drei wahrscheinlich jetzt irgendwie gemeinsam irgendwo uns getroffen haben, in einem Raum sitzen, CO2 verbrannt haben oder ausgestoßen haben, um dahin zu kommen. Jetzt haben wir einen anderen Weg gefunden und aus meiner Sicht, Metaverse, ja, hat die hat das Potenzial, uns da auch weiterzubringen. Also ich glaube, da die positiven Aspekte zu sehen, macht auch total Sinn.
Das finde ich auch einen wichtigen Hinweis, weil es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, das Metaverse wird am wertvollsten im B2B-Bereich oder in den Wissenschaften, ja, wo Menschen zusammenkommen, die plötzlich Zugriff haben auf alle Bibliotheken der Welt, auf alles, was sie brauchen für die Arbeit. Es ganz einfach ist, die richtigen Leute zusammenzubringen. Und in diesem Fall an Lösungen zu arbeiten, die sonst nie entstanden wären oder nur unter sehr viel schwierigeren Umständen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Weil hier ist kein Mensch gegen Metaverse, es kommt. Ne? Es geht gar nicht um die Frage, ob das kommt oder nicht, sondern es kommt. Die Frage ist, wie wir es am besten einsetzen. Ne, das finde ich einen wichtigen Gedanken, dass das Metaverse uns sogar helfen kann auf dem Weg in eine nachhaltigere Welt. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Habt ihr eine Idee, wenn ihr jetzt einen Aufruf starten müsstet an euresgleichen, an Media-Verantwortliche, Marketing-Verantwortliche, Unternehmensverantwortliche. Was würdet ihr hinausrufen?
Ich glaube, der Schlüssel ist, sich nicht abschrecken zu lassen vor diesem riesengroßen Begriff Nachhaltigkeit, sondern es ist ganz, ganz einfach im Zweifel auch, für alle Unternehmensdisziplinen, aber auch für Kommunikation, Werbung, Marketing und Media, kleine Schritte zu gehen. Mhm. Die sind nicht sonderlich kostenintensiv, die sind einfach umzusetzen. Das lässt sich alles gut machen. Und wenn alle Unternehmen schon mal einen ganz kleinen Schritt machen, dann sind wir in Summe als Gesellschaft schon mal einen Riesenschritt weiter. So, und das, was ich eben auch schon kurz erwähnt hatte, diese Angebote am Markt, die sind aus meiner Sicht noch recht begrenzt und die Anteilnahme auf dem Thema ist aus meiner Sicht noch recht zurückhaltend. Und was ich klasse finden würde, wenn die Advertiser das für sich entdecken und kein Gespräch auslassen, um jegliche Marktteilnehmer, Publisher, auch die Wallet Gardens darauf hinzuweisen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, Lösungen zu entwickeln, daraus Produkte zu bauen und nachhaltige Alternativen zu schaffen.
Ich glaube, mein Appell wäre tatsächlich, irgendwie das Thema so holistisch zu sehen, wie es ist, nämlich in den, wie ich vorhin schon beschrieben habe, drei Säulen, nicht? Also das Ökologische, das Ökonomische und das Soziale. Und da steckt, glaube ich, sehr viel drin. Ich gebe dir recht, Marc. Ich glaube, sich davon sozusagen von dieser Breite nicht erschlagen zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich kann auch in kleinen Schritten was tun, auch im sozialen Bereich. Ne? Also das ganze Thema Lieferketten gehört ja auch dazu. Also wie stelle ich sicher, dass sozusagen in meiner Lieferkette, in meiner Supply Chain, die Arbeitsbedingungen alle bestimmten Standards gefolgt sind und so weiter. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die man unter dem Thema Nachhaltigkeit beleuchten sollte. Und ich glaube, auch kleine Schritte, wenn sie in die richtige Richtung gehen, machen wahnsinnig viel Sinn und man sollte sich von dem Riesenthema nicht erschlagen lassen, sollte aber trotzdem gewahr sein, dass es ein sehr, sehr breites Thema ist. Ich glaube, dass die Breite des Themas eben auch dafür spricht, dass es nicht isoliert ein Marketingthema ist, sondern ein gesellschaftliches Unternehmensthema. Geht uns alle an, als Individuen, als Markenverantwortliche, als Unternehmensverantwortliche. Es ist ein Thema, was uns alle angeht.
Deshalb ja meine Eingangsworte. Natürlich reden wir hier über Marketing, aber wir brauchen kein Marketing, wenn es keine Welt mehr gibt, ne? Das heißt, es ist eigentlich Selbstschutz, ja, wenn wir diese Welt so erhalten wollen, in der wir unserer Arbeit nachgehen können, ein Unternehmen zu leiten oder im Marketing tätig zu sein, dann macht das ja nur Sinn, wenn es auch Konsumenten gibt.
Das Schöne ist ja, dass mehr und mehr Konsumenten auch das Thema für sich entdecken. Ich glaube, das ist ja wieder sozusagen auch der Verdienst von Kommunikation im Allgemeinen. Nicht immer Markenkommunikation, aber Kommunikation, sag mal, über das Thema. Und dass immer mehr Leute der Meinung sind, es ist sinnvoll, ich sag mal so, Nachhaltigkeitsthemen bei Produkten, bei Dienstleistungen zu hinterfragen und Kaufentscheidungen daran auszurichten. Und ne, also es ist sozusagen ein großes lebendes System. Und ich glaube, dass wir noch eine Chance haben, ohne dass wir sagen, wir retten morgen die Welt. Aber ich glaube, wir können eine ganze Menge tun, jeder für sich, um in die richtige Richtung uns zu bewegen. Und wie gesagt, die Macht der Konsumenten, ich will das auch nicht zu sehr überbewerten bzw. zu stark betonen, aber ich glaube, da steckt wahnsinnig viel drin. Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, was einen Unterschied machen kann. Vielleicht einen kleinen, aber es kann einen Unterschied.
Das mit den kleinen Schritten, das würde ich gerne nochmal kurz aufnehmen, weil stellen wir uns vor, eine Welt in 100 Jahren, ja, in der Historiker zurückblicken auf das Jahr 2022 und sagen, die Menschheit hat 70 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass es ein Problem gibt, ja, und hat begonnen, Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Es ist ihr tatsächlich gelungen, ja, die Welt zu retten. Und wenn sie dann versuchen, herauszubekommen, woran das gelegen hat, ja, wer hat was gemacht, dann werden sie eben nicht feststellen, dass es eine Maßnahme war, sondern aber Milliarden, ja, von Maßnahmen.
Ja. Und ist auch, das ist ja das klassische Dilemma, nicht? Also wenn ich als Individuum für mich entscheide, nicht nach Südafrika in Urlaub zu fliegen, sondern, wie ich es vorhin sagte, in die Lüneburger Heide zu radeln, dann wird das nicht die Welt retten. Die Entscheidung einfach sozusagen für die Größe des Problems zu klein ist. Aber wenn ganz, ganz viele Leute das tun, und ich will jetzt nicht für Urlaub in der Lüneburger Heide plädieren, nur als Beispiel, wenn viele Entscheidungen treffen, die in die richtige Richtung gehen, dann hat es einen Effekt. Und wenn Leute sagen, ja, ich entscheide mich für einen Telefonanbieter, der auf bestimmte Dinge zum Thema Nachhaltigkeit Acht gibt, und wenn das viele tun, dann macht das Sinn. Und genau das Gleiche mit nicht, also Prozentsätzen von recyceltem PET in PET-Flaschen. Das sind auch für jede für sich genommen sehr kleine Entscheidungen, aber vielleicht im Großen und Ganzen geht es in die richtige Richtung und macht einen Unterschied.
Das finde ich eigentlich einen so schönen Gedanken, dass wir mit dem schließen sollten. Von mir wird jetzt erwartet, dass ich was zusammenfasse. Also was ich gelernt habe, ist, dass es Unternehmen gibt, bei denen dieses Thema angekommen ist, für die es völlig selbstverständlich ist, mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen. Das trifft auf jeden Fall auf Gehring Bunte Getränkeindustrie zu und auf die Firma Vodafone. Ich hoffe, dass es mehr sind. Ich glaube auch, dass es mehr sind. Und ich kann euch nur auffordern, bitte tut euch zusammen, ja, weil ihr seid zusammen, seid ihr noch kraftvoller. Wir haben über die ökonomischen Aspekte gesprochen. Dabei ist die klare Aussage herausgekommen, Leute, das ist teurer. Ja? Es kommen mehr Kosten auf die Industrie zu, wenn wir, ich sag's mal platt, die Welt retten wollen, was wir aber durchaus sollten. Bedeutet aber, und wir haben jetzt hier mit zwei Unternehmen zu tun, die diese Mehrkosten auch in Kauf nehmen, mit der Hoffnung darauf, dass Effizienz am Ende dabei herauskommt, das ist toll. Unternehmen, die diese Mehrkosten allerdings scheuen, aus welchen Gründen auch immer, die werden wahrscheinlich das Nachsehen haben. Und da vertraue ich schon ein bisschen dem Endverbraucher, ja, dem nicht viel zuzutrauen ist. Aber wenn ihr den Unterschied erkennt, ja, und feststellt, die tun mehr als andere, ja, wir werden ihm nicht das Börsengeschehen näher bringen können. Aber dieses, und da kommt wieder Marketing ins Spiel, mit Tue Gutes und Rede drüber. Dann wird das ein interessanter Wettbewerbs, Abschlag werden, mit dem wir es da zu tun haben, wenn diese Kosten zum Tragen kommen. Und ich bedanke mich sehr für den Hinweis auf Metaverse, dass Metaverse hier eine Chance bedeutet, mit den Problemen fertig zu werden, das neue Lösungen für das Problem zu finden. Ich habe, also mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Daniel und Marc, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch dem Publikum noch etwas sagen wollt, dann habt ihr dazu noch eine Minute.
Ja, ich kann mich nur bedanken. Hat Spaß gemacht und ich glaube, dass man viel, viel öfter über das Thema sprechen sollte.
Ja.
Dem kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Ich glaube, ich muss mich noch mal ein bisschen zum Thema NFTs schlau machen, aber darüber hinaus, ja, hat mir auch viel Spaß gemacht, Thomas, Marc, immer eine Freude mit euch und ja, bis bald.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Thomas Koch, der bekannte Medienberater, mit Marc Heimeyer, Group Leader Strategic Journey Planning und Media bei Vodafone und Daniel Einhäuser, der Geschäftsführer von Gering Bunte. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.